One, two. Sehr cool. Wer genau aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich vor Anfang November im Fokus Gottesdienst habe ich gesagt, ich predige bis nächstes Jahr nicht mehr. Hat sich doch geändert. Wollte es nur klarstellen, nicht, dass du denkst, ich habe gelogen. Damals war das noch so, aber Pläne ändern sich. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir momentan geht. Was für eine Phase du bist, wir alle leben ja in der Weihnachtszeit, das kannst du nicht verhindern, weil du eben lebst. Ja? Und ich weiß nicht, was die Weihnachtszeit so mit dir macht. Wenn ich so rumschaue, dann treffe ich immer viele Menschen, die sagen, es ist ultra stressig. Ja, es ist total voll meistens der Dezember, dann haben noch unglaublich viele Leute im Dezember Geburtstag. Ja? Und du hast noch tausende Weihnachtsfeiern. Übrigens interessant, dass jede Feier, die man im Dezember macht, Weihnachtsfeier heißt, weil mit Weihnachten haben die wenigsten Weihnachtsfeiern irgendwas zu tun, oder? Also wenn du mit einer Firma weggehst, irgendwie was essen, dann feierst du ja alles außer Weihnachten. nur so ein Randgedanke, was das mit dir macht, kannst du entscheiden. Gefühlt ist irgendwie jeder so ein bisschen unter Strom. Wenn du Samstagmorgens zum Ikea gehst, ist es schon Selbstmord generell, aber wenn du es jetzt im Dezember machst, dann außer du stehst auf Kontakt dann mit anderen Menschen, so, dann ist es irgendwie cool. Aber es sind überall mega viele Leute unterwegs. Zum Weihnachtsmarkt kannst du bis 17 Uhr und dann wird es irgendwie auch voll meistens, außer in Breckerfeld, da ist es nicht so voll. deshalb auch nur ein Wochenende im Jahr. Und ich habe letztens so was Cooles gelesen, das fand ich irgendwie ziemlich witzig. Und zwar so die drei Stufen deines Weihnachtsmarktbesuchs. Die erste ist, ey, wie cool, endlich wieder Weihnachten. Die zweite ist, was, 6 Euro für eine Bratwurst? Hat wahrscheinlich ein Schwabe geschrieben. Und das dritte ist, wenn mich noch ein Mensch anrempelt, dann haue ich ihm eine rein. Ja, und irgendwie ist es doch schon so. Du freust dich auf Weihnachtsmarkt und dann stellst du fest, es ist alles noch teurer wie letztes Jahr und es sind doch so viele Menschen. Und ich glaube, dass in dieser Zeit ist mir mega einfach wichtig geworden, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen. Und zwar habe ich das mal Peace genannt, zu Deutsch, die Kraft von Frieden und Ruhe. Ja, weil ich glaube, wenn wir eins in unserem Leben meistens zu wenig haben, dann ist es Frieden und Ruhe. Ja? Und besonders vielleicht jetzt zu Weihnachten. Weil eigentlich ist es ja paradox. Wir haben ultra den Stress vor Weihnachten. Dabei ist Weihnachten eigentlich die größte Botschaft von Friede überhaupt. Ja, Jesus kam in diese Welt nicht, um Chaos mitzubringen, sondern um Frieden, Liebe, Vergebung in diese Welt zu bringen, um die Beziehung mit ihm, mit Gott wiederherzustellen. Und deswegen werden wir uns heute mal anschauen, was die Bibel zu Friede und Ruhe sagt. Und wir schauen mal rein in ein paar Bibelverse, weil es ist immer ganz gut zu gucken, was in der Bibel zu dem Thema steht. Und ich habe euch mal 4 mitgebracht. In Johannes 16, Vers 33 lesen wir: Ich habe euch all das gesagt. Also Jesus war da mit seinen Jüngern unterwegs, hat ein paar Gleichnisse erzählt. Und dann sagt er das hier: Ich habe euch all das gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ja, hart bedrängt, erinnere ich vielleicht an den Weihnachtsmarkt. Aber ich fand es irgendwie cool, dass Jesus hier sagt, hey, ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, das heißt, wenn du irgendwo Frieden suchst außerhalb von Gott oder Jesus, dann bist du wahrscheinlich in der falschen Adresse. Und Jesus hat hier auch noch was Wichtiges gesagt, er hat gesagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe diese Welt besiegt. Ja, egal, was passiert in dieser Welt, egal, wer Bundeskanzler ist, wer welchen Krieg anfängt, Jesus steht darüber, Gott ist da noch in Kontrolle und du musst dich nicht fürchten. In 1. Petrus 3, Vers 10 steht drin, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses redet und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, ersuche Frieden und jage ihm nach. Wir haben gerade in dem letzten Song gesungen oder vorletzten, dass wir ich jag dir nach, Jesus. Ja, und das gefällt mir irgendwie so, dieser Ausdruck, weil der Friede, der läuft dir halt meistens in deinem Alltag nicht über den Weg. Ja, du stolperst nicht plötzlich über so einen Stein, oh, da steht Frieden drauf, cool, das habe ich ihn. Sondern du kannst dem Frieden auch nachjagen. Ja? Und wie tust du das? Du wendest dich erstmal vom Bösen ab, tust Gutes und dann kannst du Frieden suchen. Das ist irgendwie eine coole Reihenfolge. Und vielleicht macht das was mit dir, dass du in dieser Adventszeit sagst, hey, ich besuche mal bewusst diesen Frieden. Ja? Wenn du sagst, es ist irgendwie stressig, dann such diesen Frieden. In Kolosser 3, Vers 15 steht drin, und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Fand ich irgendwie auch einen coolen Vers, weil hier drin steht sogar, dass wir zufrieden berufen sind. Ja, also wenn du durchs Leben läufst und du bist gestresst, dann bist du irgendwie vielleicht doch nicht ganz in dem drin, was Jesus für dich vorbereitet hat. Ja. Und das ist sogar eine Berufung für uns als Christen, dass wir zufrieden berufen sind. Und wenn du das irgendwie nicht hast, dann bitte doch Gott einfach heute, dass er diesen Frieden gibt. Und da steht weiter, regiere, der Friede Christi regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Das hat vielleicht auch was mit Dankbarkeit zu tun. Ich weiß nicht, wie oft du Danke sagst gegenüber Gott, aber ich weiß, dass wenn wir das tun, wenn wir anfangen, Danke zu sagen für die Dinge, die wir haben, dann setzt es in dir nichts Negatives frei, sondern was Positives. Ja, wenn du es nicht noch nicht ausprobiert hast, dann probier es einfach mal aus und fang an, Gott zu danken. Und dann wirst du merken, dass dieser Friede in dein Leben reinkommt. In Philipper 4, Vers 6 steht drin, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Hat mir gefallen in unserer Vernunftsgesellschaft, in der wir oft leben, du musst irgendwie alles mit deinem Verstand kapieren, hier steht drin, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ja, also das ist irgendwie auch was, wo du sagst, das kannst du es nicht so rational beschreiben, sondern es ist was in dein Leben reinkommt und was höher ist als deine Vernunft. Du kannst es irgendwie nicht greifen. Aber das ist was in dein Herz reinkommen kann, und ich bin überzeugt davon, dass Gott heute dir begegnen will mit seinem Frieden. Ich habe dir 5 praktische Punkte mitgebracht, 5 Wege in deinem Alltag mehr Ruhe und Frieden zu erleben. Kurz abgekürzt IDA, ihr kennt jeder die Abkürzung, oder? In deinem Alltag heißt es. Ich erfinde gerne neue Wörter und Abkürzungen. Und ich habe da mal so ein Bootbild mitgebracht, weil das irgendwie ganz chillig wirkt, zumindest auf mich. Wenn du jetzt rosa nicht so magst, dann nicht, aber... Das ist irgendwie so, was ich mit Frieden verbinde. Wenn du so in Schweden an einem See sitzt und du siehst so einen Sonnenuntergang, ja, da ist kein Chaos, sondern da ist irgendwie so Frieden, ja, oder Sonnenaufgang. Und der erste Punkt ist, dass deine Worte kreieren Atmosphäre. Und ich habe das schon mal Anfang November gesagt im Fokus-Gottesdienst, aber ich will es dir heute nochmal weitergeben. Ich glaube, dass wir unsere Welt durch unsere Worte gestalten können oder kreieren können. Ja? Wie funktioniert das konkret? Ich glaube, mit den Worten oder Gedanken, mit denen du morgens aufstehst, bestimmst du eben deinen Tag. Ja, wenn dein Wecker klingelt und du sagst, was für ein Kacktag, und dann wunderst du dich auch noch nachher, weil was es ein Kacktag wird, ja? Dann liegt es vielleicht daran, dass du es morgens ausgesprochen hast oder auch nur gedacht hast. Ich glaube, dass wir viele Aussprüche und Wörter manchmal treffen, die negativ sind. Und es ist immer so diese Gratwanderung zu sagen, ich will ja auch nicht die Umstände negieren, ja, aber auf der anderen Seite auch nicht zu negativ labern. Ja. Zum Beispiel, wenn dein Auto kaputt ist, dann ist halt dein Auto kaputt. Ja. Es ändert an dem Fakt nichts, dass du sagst, mein Auto ist ganz. Vielleicht funktioniert es, aber dann sag mir, wie es geht. Aber ich glaube, das sind mehr so diese persönlichen Dinge, ja, dass du morgens aufstehst, ja, und sagst, hey, was für ein Tag, irgendwie fühlt es sich stressig an, ja, aber immer gut, seine Gefühle zu beschreiben, aber Gott, ich bete, dass der Tag trotzdem gut wird und dass er noch besser wird, wie ich vielleicht denke, und dass er vielleicht nicht so stressig wird, wie ich denke. Und einfach auf Neudeutsch würde man sagen, positiven Mindset zu haben, ja, also dass du deine Gedanken einfach positiv zusprichst. So Dinge, die negativ sind, sind auch zum Beispiel, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin gestresst, mein Terminkalender ist immer voll. Ja, dagegen kannst aber auch du was dagegen tun. Ja, sagst, ja, nee, sag ich, ja doch. Ja. Und ich glaube nicht, dass du 24/7 arbeiten musst, das heißt, natürlich hast du festgelegte Zeiten, wann du zum Beispiel arbeiten musst, wann du essen, du musst was essen, du musst trinken, ja, das sind so Dinge, die kannst du nicht aus deinem Terminkalender rausstreichen, sonst geht es irgendwie schlecht bald, aber es gibt, glaube ich, massig freie Zeit in unserem Terminkalender, die eben frei ist, ja. Und ich schreibe manchmal in meinen Terminkalender rein, frei, ja, und dann kann da auch kein anderer Termin rein. Und dann liegt es an dir, wie konsequent du bist und es auch einhältst natürlich. Und ich bin immer vorsichtig bei den Wörtern wie immer oder nie. Ja? Weil es ist ein ganz steiles Wort. Es ist richtig steil. Wenn du sagst, keine Ahnung, ich fahre nie zu schnell. Ja? Das erlebe ich immer wieder so, Leute, ich fahre öfters zu schnell. Und dann kommen die Leute, hey, ich bin ja nie zu schnell gefahren. Ja? Die Lüge ist ja schon, du fährst kein Auto, aber dann, ja, aber wenn du einen Führerschein hast und ein Auto gefahren bist, das geht gar nicht. Oder auch immer, ja, keine Ahnung, ich bin immer so gestresst. Ja, dann bist du auch immer so gestresst, weil du es gerade über dir ausgesprochen hast, in der Situation. Stephen Furtick hat mal gesagt, so ein Prediger aus den USA, hat gesagt, sag keinen Satz, wo du nicht, und das ist genau so, wie ich es mir wünsche, hinten dran hängen kannst. Das fand ich irgendwie cool, natürlich kannst du nicht immer sagen, ja, aber zu sagen, keine Ahnung, mein Terminkalender ist so voll oder immer voll und das ist genauso, wie ich es mir wünsche, ja, ist irgendwie nicht so, oder? Sondern ich hätte keinen leeren Kalender, also sage ich es nicht. Ja, und so ein bisschen diese Referenz zu bekommen und zu sagen, will ich das denn genauso oder will ich das nicht? Und vielleicht findest du uns ein bisschen strange, vielleicht ein bisschen ungreifbar, aber ich ermutige dich mal einfach, das auszuprobieren. Zu prüfen, was rede ich eigentlich über mein Leben oder was denke ich den ganzen Tag. Das zweite ist deine Herangehensweise. 2017 gab es 1,448 Millionen Kilometer Stau auf Deutschlands Autobahnen. Und rein statistisch gesehen stehst du, glaube ich, einen halben Tag von deinem Jahr stehst du im Stau. Ja? Und ich fahre viel durch die Gegend, ca. 60.000 Kilometer im Jahr. Und ich habe mir gesagt, ich habe keinen Bock auf Stau. Ja? Und deswegen sage ich auch ganz oft, ich stehe nie im Stau. Ich weiß, dass nie nicht stimmt, aber es ist sowas, was ich sage, es ist mein Ziel, nie im Stau zu stehen. Ja? Und da gibt es sowas, das hilft dir, dass du nicht im Stau stehst. Nennt sich zum Beispiel Google Maps. Ja? Das ist eine Werbung-Predigt, dass wir keine DSGVO-Probleme kriegen. Oder andere Navis, die eine Stauanzeige haben. Ja? Und die kannst dann gucken, dann kannst du dein Hirn einschalten und sagen, okay, wenn der Stau ist, dann fahre ich außen rum. Oder halt gucken, dauert es länger, dauert es kürzer. Oder du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich passe meine Route an. Ja? Ich habe mal als Chauffeur gearbeitet und habe dann auch Vorstände von Bosch gefahren. Also die werden morgens mit der S-Klasse abgeholt und abends wieder heimgefahren. Und die wollten immer morgens um 7.15 Uhr los. Und um 7.15 Uhr auf der 81 bei Stuttgart ist immer Stau. Ja? Es ist immer Stau. Ja, und jeden Morgen stehst du also mit dem Typen hinten drin im Stau und er regt sich auf, weil jetzt Stau ist. Und du denkst dir so, warum fahren wir nicht einfach eine Viertelstunde früher los und er wird nicht im Stau stehen. Ja? Also es sind praktische Dinge, die man ja auch manchmal ändern kann. Und wo es einfach so einfach wäre. Du musst nur aus deiner Routine ausbrechen und dich mal fragen, was kann ich denn ändern? Und manchmal ist es ja so, du fährst immer die gleiche Route oder so. Natürlich kannst du dir deinen Arbeitsbeginn häufig nicht aussuchen. Ja? Aber vielleicht check mal aus, was es für andere Möglichkeiten gibt. Oder bete, dass du nicht im Stau stehst. Und es klingt vielleicht witzig, aber es funktioniert. Ja? Und paradoxerweise hat es am Donnerstag nicht funktioniert, aber es war auch kalkuliertes Risiko. Ja? Wir wollten an meinem Geburtstag zu meinen Eltern nach Süddeutschland fahren und sind dann auch noch bei Timlers auf dem Kaffee vorbeigegangen und ich wusste, ey, wenn wir das machen, dann stehen wir im Stau. Aber ich habe die Priorität von einem persönlichen Treffen über meinen Drang, nie im Stau zu stehen, gestellt. Also war kalkuliertes Risiko. Und was ich dir mitgeben will, ist die Herangehensweise, wie wir manchmal herangehen, ist, dass wir uns unsere eigene Stresswelle manchmal kreieren. Ja? Wenn du weißt, deine Termine sind zu dicht gelegt und du bist im Stress, dann brauchst du dich nachher nicht wundern. Und deswegen überprüf mal deine Herangehensweise, wenn du gestresst durchs Leben gehst. Der dritte Punkt ist, dass du die falschen Stimmen in deinem Alltag abschalten musst. Ja? Und was sind falsche Stimmen? Keine Ahnung, was du abends so machst, bevor du ins Bett liegst. Manche Ehefrauen posten immer von ihrem Ehemann so ein Foto, so wieder am Handy eingeschlafen und so. Ich denke so, oh je, endlich, bisschen bitter. Aber wenn du dir abends vorm Schlafen gehen noch, jetzt keine Ahnung, alle Social Media Netzwerke reinziehst und alle Nachrichten vom Tag anschaust, also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber meistens bist du nicht so positiv gestimmt dann, ja? Weil den Bibelvers, den jemand gepostet hat, überliest du dann und so weiter, was dich eventuell ermutigt. Aber all die Nachrichten, die du täglich reinziehst, sind vielleicht ein Auslöser für eine falsche Stimme in deinem Alltag, weil es dich nur stresst. Ja? Und ich weiß nicht, ob es gut ist oder generell wichtig, das kannst du dir überlegen auch selber, ob du immer wissen musst, was in jedem Land dieser Welt gerade abgeht und ob ein Sack Reis in China umfällt, würde man früher sagen. Ja. Und guck einfach mal, was lässt du so am Tag auf dich einprasseln. Manche haben ja auch bei hier im Handy immer so einen Ton an, ja, bei jeder Nachricht macht es Ding. Ja. Und ich finde es auch schrecklich, ich kann es auf meinem Handy nur nicht sehen, wenn da so ein Punkt ist, so eine Benachrichtigung ist. Ja. Und kann man aber auch abschalten, ja, sowas. Und es ist kein genereller Hass auf Handys oder Informationstechnologie, aber die Frage ist, die du dir stellen kannst, ist, musst du unbedingt immer da dranhängen. Ja. Und die Frage ist auch, ich brauche ja gute Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen, aber halt nicht alle Informationen dieser Welt. Ja. Weil sonst wird dein Gehirn gegrillt manchmal. Ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast, aber manchmal, wenn du einen Informations-Overkill hast. Ja. Was manchmal für Unruhe in unserem Leben sorgt, ist, wenn wir keine Kämpfe erwarten. Ja. Du stehst so auf und startest so in diesen Tag. Und wenn die erste unerwartete Herausforderung kommt, dein Auto nicht anspringt oder du dir einen Zeh an der Tür anhaust oder dein Hund in die Wohnung gekackt hat oder irgendwie sowas, ja, dann haut es dich schon um, du bist auf 180 und denkst, jetzt ist der Tag richtig beschissen und jetzt geht's los. Ja. Und was dann manchmal hilft, ist zu sagen, hey, ich bereite mich darauf vor, ja, ich ziehe die Waffenrüstung von Gott an und sage, mir wird nichts schaden heute, ich gehe durch diesen Tag und ich bin nicht überrascht, wenn irgend so ein Sturm aufkommt. Ja, weil die kommen immer überraschend. Ja. Es gibt keine Wettervorhersage für persönliche Stürme im Leben, leider. aber ich glaube, wir können uns darauf vorbereiten, dass wenn Dinge passieren, die wir nicht erwarten, dass wir bereit sind. Bei den Pfadfindern haben wir das Motto allzeit bereit. Ist immer ziemlich steil. Ich überlege mir jedes Mal, wenn wir das sagen, ist eine starke Nummer. Ja. Weil allzeit bereit zu sein, heißt halt alle Zeit bereit zu sein. Der letzte Punkt, der fünfte Punkt ist, deiner Scham begegnen. Und ich glaube, dass Scham oftmals uns davon abhält, dass wir Ruhe und Frieden in unserem Leben erleben, weil wenn wir uns schämen, dann ist es ganz oft was uns nicht so gut tut. Andreas, du kannst noch warten, das war der andere letzte Punkt. Das war der letzte Punkt von Punkt 2, sorry. Und ich glaube, dass Scham über diese Dinge, wo wir vielleicht so denken, oh, wenn das Leute über mich rausfinden würden, nee. Das sorgt in meinem Leben nicht für Frieden. Ja? Und du musst es nicht alles, was du falsch gemacht hast, preisgeben, aber ich glaube, dass es vielleicht mal Zeit ist, diese Dinge anzugehen, ja. Ich weiß, dass es eine gesunde Scham gibt und es gibt eben eine ungesunde Scham. Und diese ungesunde Scham, die lässt uns oftmals so hilflos sein. Du wirst paranoid, du ziehst dich zurück, du läufst durchs Leben und sagst, hey, mich liebt niemand, ja, und was ist eigentlich los mit mir? Und ich glaube, dass auch Scham in uns selber uns oft dazu bringt, dass wir andere verurteilen, ja. Nur um uns so ein bisschen zu schützen und zu sagen, hoffentlich guckt niemand auf mich, ja. Meistens sind die Leute, man sagt ja auch, getroffene Hunde bellen. Ja. Meistens sind die Leute, die ganz arg mit dem Finger auf andere zeigen, diejenigen, die tief in ihrem eigenen Herzen irgendwas haben, was sie tief verletzt hat, worüber sie sich eigentlich schämen und deswegen müssen sie auf andere zeigen. Und wir haben letztens in der Männerreise so was Cooles behandelt und zwar heißt es Scham-Angst-Zyklus. Und ich möchte es dir kurz mitgeben, weil ich das extrem hilfreich fand, so eine Veranschaulichung zu haben. Und zunächst mal, wodurch werden Schamgefühle ausgelöst? Ich glaube, es passiert durch andere Personen, die unsere Grenze überschreiten. Ja? Andere Personen, die dich vielleicht irgendwie berühren, wo du es nicht willst, oder die irgendwas über dir aussprechen, wo du sagst, hey, das war jetzt aber ein bisschen arg persönlich, das war nicht in Ordnung, oder auch was Negatives aussprechen. Schamgefühle entstehen, wenn wir die Grenzen anderer überschreiten. Ja? Es passiert manchmal, du kannst nicht immer oder bist nicht immer so achtsam. Und du überschreitest die Grenzen anderer. Oder du verstößt irgendwie gegen kulturelle Werte oder verhältst dich eben situationsunangemessen. Ja? Immer das klassische Beispiel, zwei Leute reden gerade über den Tod von irgendjemandem Namen und du kommst rein in den Raum und du reißt irgendwie so einen Witz, ja, und denkst so, oh, Mist. Ja? Und das ist sowas Situationsunangemessenes, wo du denkst, dann schämst du dich total krass, so ups, war jetzt nicht der Bringer. Oder auch, du schämst dich fremd, ja. Das kennst du vielleicht auch von anderen Leuten. Ja, du wirst irgendwie Zeuge von einer Grenzverletzung oder von einem unangemessenen Verhalten, ja. Ich schäme mich manchmal fremd, wenn ich so sehe, wie andere Christen miteinander umgehen. Ja, und deshalb, wo ich so sage, hey, das ist fernab von allem, was uns eigentlich einen sollte, nämlich die Bibel und einem liebevollen Umgang miteinander. Ja. Und die zentrale Frage ist immer, ist es eine gesunde oder eine krankmachende Scham? Gesunde Scham ist zum Beispiel, dass wir zum Beispiel nicht alle nackig rumlaufen, ja, das wäre ein bisschen komisch, ja, sondern dass wir alle was anhaben. Und Scham ist auch so ein Wächter, der unsere Grenze um uns herum so schützt, ja, und auch unseren intimen Raum. Und diese krankmachende Scham, das kann zum Beispiel wiederholende Beschämung sein. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, oder vielleicht dir nicht gesagt, aber er hat es dir zum Ausdruck gebracht, dass deine Gefühle nicht okay sind. Ja. Und es ist ein total heißes Thema, weil eigentlich ist es ja so, dass du für deine Gefühle ja zunächst mal nichts kannst. Ja, egal wie deine Gefühle sind, du kannst dann nicht, in dieser Situation kannst du erstmal nichts dafür. Und es ist immer die Frage, wie wir mit Gefühlen umgehen, aber manchmal hatte vielleicht jemand gesagt, deine Gefühle sind nicht okay und das hat dich irgendwie voll verletzt, weil du weißt jetzt nicht, was soll ich machen. Also du kannst nicht auf Knopfdruck anders fühlen. Ja. Oder jemand macht sich über deine Schwäche lächerlich. Ja. Das ist auch sowas, was dich verletzt. Oder auch eine Beschämung, die dich irgendwie so abwertet. Ja. Keine Ahnung, siehst noch nicht so gut aus wie die Person oder du wirst irgendwie verglichen mit jemand. Und ich glaube, krankmachende Scham ist dann, wenn aus einem vorübergehenden Schamgefühl so eine dauerhafte Haltung von Minderwertigkeit auch wird. Ja? Du musst dich so irgendwie verstecken, weil du dich schämst. Und ich habe so einen schlauen Satz gelesen, wo es hieß, nicht die Scham kann abgelegt oder zurückgewiesen werden, was viele Menschen wünschen, sondern die Beschämung. Ich lese nochmal, nicht die Scham kann abgelegt oder zurückgewiesen werden, was viele Menschen sich wünschen, sondern die Beschämung. Also du kannst es in der Situation vielleicht nicht verhindern, dass du irgendwie beschämt wirst oder so, aber du kannst diese Beschämung ablegen. Und ich möchte jetzt mal an diesem Bild hier verdeutlichen, du siehst hier so ein Herz in der Mitte, das ist einfach mal dein Herz und so einen roten Kreis drum. Das ist dieser Schutzkreis, der gesund ist, das ist diese gesunde Grenze um dein Herz rum, ja, oder um dich als Mensch rum, die ist auch bei jedem sehr individuell. Und wenn jetzt jemand irgendwas sagt, was in dein Leben reinkommt, wo du dich für dich schämst, dann ist es wie so ein Punkt, der da reinkommt. Ja. Und diese Scham wird in deinem Leben deportiert. Ja. Die ist unterschiedlich groß, die ist zum Beispiel relativ groß im Vergleich zum Herz. Und es kann auch klein sein, aber das wird so in deinem Herz abgelegt. Ja? Und dann ist diese Scham da oder diese Beschämung und du sagst so, hey, ich mache da lieber zu. Bevor das nochmal kommt, so ein Punkt in mein Herz, mache ich diesen Kreis wasserdicht. Ja? Du sagst, ich mache alles zu emotional und ich lasse niemand mehr da rein. Ja? Damit es nicht passiert. Du gibst auch die positiven Dinge von deinem Herz nicht mehr preis, von deiner Seele, sondern du sagst, hey, ich mache zu. Und dann wird aus einem gesunden Nein ein übertriebenes Nein um keinen Preis. Ja? Nein um keinen Preis, verletzt mich nochmal jemand was, ich teile keine Gefühle mehr mit anderen. Und du machst also zu. Und dann wird ein Vermeiden müssen aus Angst. Und hier kommt diese Angst ins Spiel, dass du eben dann sagst, hey, bevor mich jemand nochmal beschämt, bevor jemand nochmal sowas in meinem Herz deponiert, mach ich lieber zu. Ja, weil du Angst hast, dass du nochmal verletzt wirst. Und deswegen heißt das Scham-Angst-Zyklus, weil es manchmal so ein Zyklus ist, der immer hin und her geht. Und ich glaube, dass Beziehungen manchmal verletzend sind, aber sag nicht, dass du dann lieber allein bleibst deswegen, nur weil vielleicht manche Menschen in deinem Leben dich da beschämt haben. Und das Gute ist, wenn du das vielleicht auch bei dir erkannt hast, sozusagen, hey, ich habe da irgendwie so falsche Scham in meinem Herzen, die vielleicht da irgendjemand rein deponiert hat, dann gibt es jemanden, der diese Beschämung wieder wegnehmen will und das ist Jesus, ja. Und ich möchte ganz kurz erklären, wie das ganz praktisch funktioniert, weil sonst sagen wir manchmal so, Jesus ist die Antwort für alles und dann gehen wir raus und wissen dann doch nicht, wie es funktioniert. Und ich glaube, wenn Jesus in dein Schamgefühl reinkommt, dann ist das alles was damit zu tun, dass du sagst, hey, ich verstecke mich nicht länger. Ja, und du musst es nicht mal Menschen offenbaren. Manchmal hilft es, es Menschen auszusprechen. Aber einfach zu sagen, Jesus, ich öffne mich bewusst dir. Ja, du siehst, dass ich da beschämt bin in meinem Herzen und es wird vielleicht von jemand anderes in mich reingelegt und ich will es eigentlich gar nicht haben. Ich will mit Menschen offen sein, ich will ehrliche Beziehungen bauen, ich will echt sein. Und nimm das bitte weg, Jesus. Und ich habe dir da drei Bibelverse mitgebracht, wo drinsteht, dass Gott sich deiner annimmt. Ja. Psalm 34, Vers 19 steht drin, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Hier kannst du auch gerne einsetzen, beschämten Herzens sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ja, also Gott ist nicht der, der sagt, okay, jetzt bist du ganz schön beschämt, mehr von die, als die Hälfte von deinem Herz vielleicht. Jetzt bringt es nichts mehr, dir zu helfen, ja, sondern Gott ist, oder Jesus ist genau für dich gekommen, ja, für diese Situation, für diese Dinge. In Matthäus 12, Vers 20 lesen wir, das geknickte Rohr wird er nicht brechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das heißt, wenn du irgendwie geknickt bist, wenn du vielleicht nur noch so auf Sparflamme durchs Leben läufst, weil du sagst, hey, ich habe so viel in meinem Herz, was gerade echt schmerzt, ja, dann ist es Gott, der dich nicht noch weiter runter macht, sondern der dich wieder aufrichtet. In Sprüche 28, Vers 13 steht drin, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und in Verbindung mit Scham ist Sünde auch ja, sehr spannend. Ich glaube nicht, dass die Sünde darin liegt, dass dich jemand beschämt, wofür du nichts kannst, aber ich glaube, die Sünde liegt darin, dass du diese Scham irgendwie so festhältst und verdeckt hältst. Ja? Und lass mich kurz nochmal erklären, was Sünde bedeutet. Sünde bedeutet so viel wie Zielverfehlung. Es kommt von einem griechischen Begriff aus dem Krieg. Ja? Und was ist Zielverfehlung in diesem Sinne? Zielverfehlung ist in diesem Sinne, dass du ein Herz hast, was beschämt ist und was zu ist. Ja? Und was nicht offen sein kann, was nicht leicht sein kann. Und darin liegt diese Zielverfehlung, so wie Gott dich eigentlich geschaffen hat. Weil Gott hat dich mit einem Herz geschaffen, das leicht sein soll. Und das voller Leben sein soll und wo keine falsche Scham Platz hat. Und deswegen auch zu sagen, ich lege dieses Scham ab, damit es mir gelingt und dass ich Barmherzigkeit von Gott reinlassen kann. Ich kann euch gerne noch mal so ein Dokument rumschicken, wo dieser Scham-Angst-Zyklus noch ausführlicher erklärt wird, aber ich möchte jetzt, wollte ich das einfach mitgeben aus so einem Auszug, wie wir damit umgehen können. Der dritte Punkt ist Ruhe und Frieden durch Umsetzung. Ich habe mal vor Jahren eine mega gute Predigt gehört. Ich wusste nicht mehr, um was es beim Rest von der Predigt geht, aber dieser Titel hieß das H&H-Prinzip. Zu Deutsch das Hören und Handeln-Prinzip. Und ich glaube, wenn es oftmals irgendwo scheitert in unserem Leben ist, dass du das, was du hörst, an guten Dingen, an Dingen in der Predigt, dass du die nicht umsetzt. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass das, was du hörst, dass du es in deinem Leben umsetzt. Wenn du zum Gottesdienst kommst, du hörst irgendeine Predigt und du gehst wieder raus und du tust nichts, ich glaube, dann bist du an dem Potenzial vorbeigegangen, was vielleicht Gott an diesem Tag für dich bereithält. Ja. Und ich habe mir immer vorgenommen, weil eine Predigt ist ja unterschiedlich lang, ja, und ich habe mir immer vorgenommen, ich nehme aus jeder Predigt eine Sache mit, die ich umsetze. Wenn es dir hilft, schreib sie auf, dann vergisst du sie nicht wieder. Aber nimm dir eine Sache mit, die du umsetzt. Am besten ist es noch, du setzt es gleich im Gottesdienst um, machst es mit Gott fest. Ja, du hast nachher auch die Zeit dazu noch. Wir wollen uns das auch bewusst Zeit für nehmen. Aber das möchte ich dir mitgeben, dass du eine Sache festmachst und dass du das, was du hörst, dass du danach handelst. Ich lag Mitte September irgendwie auf meiner Couch und hab so mit meinem iPad durch die Bilder von Norwegen gesurft. Ja, ich wollte im Urlaub nach Norwegen fahren. Und auf einmal kam ich auf die grandiose Idee zu sagen, okay Gott, wo soll ich denn eigentlich hinfahren? Ja, und ich habe natürlich gedacht, so Norwegen, und er zeigt mir jetzt ein cooles Ziel. Und Gott hat nur eine Sache gesagt, er hat gesagt, geh 2 Wochen offline, komplett offline. Und er hat mich erstmal so getroffen wie so ein Blitzschlag. Ich denke so, was? Okay. War das schon alles? Oder? Ja. Und Ich habe dann angefangen zu rechnen, hatte auch festgestellt, ich habe überhaupt keine Kohle nach Norwegen hochzufahren. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich mache das. Ja, ich nehme mir 2 Wochen Zeit, wo du das Handy abschaltest, kein WhatsApp, kein Facebook und alles. Und wo du zu mir reden kannst. Ja. Und um es extrem korrekt zu machen, das Handy war natürlich noch an. Ich habe aber auch ab und zu mit meiner Freundin telefoniert. aber diese ganzen Messages waren alle abgeschaltet. Und ich habe mir einfach Zeit genommen, mich auf Gott zu konzentrieren und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich habe dann so durchs Internet gesurft und auf einmal kam mir in Sinn, dass bei Wide Open, das ist so ein christliches Zentrum bei Hannover, dass die da auch Zimmer vermieten. Und die nennen das sogar auch Ruheoase. Hat dann ganz gut zu meinem Eindruck gepasst. Ja. Also du kannst dorthin kommen, es ist einfach ein christliches Haus, da läuft die ganze Zeit auch im Flur, läuft da Musik den ganzen Tag, ist einfach eine mega coole Atmosphäre. Und du kannst dort so eine Ruhezeit oder so eine Auszeit nehmen. Kostet auch nur 30 Euro die Nacht oder 20, glaube ich nur. Und die bieten dir auch an, für dich zu beten, prophetisch. Also es ist einfach eine super Sache. Und dort war ich dann von den 2 Wochen 8 Tage und habe mir da einfach Zeit genommen, auf Gott zu hören. Und Gott hat sich zu dem gestellt, was er gesagt hat. Er hat gesagt, hey, nimm dir Zeit und ich will zu dir sprechen, und hat viele Dinge offenbart für mich. Und deswegen möchte ich nochmal ermutigen, wenn du etwas hörst, dann setz es um. Ja? Und wart nicht 50 Tage damit oder 5 oder 3 Stunden. Ja, manchmal ist es morgen schon zu spät, weil es dann schon wieder aus deinem Kopf raus ist. Ja. Und ich weiß nicht, wer mir das mal erzählt hat, aber es gibt so einen Spruch, der heißt, die lange Bank ist der Freund des Teufels. Ja, also alle Dinge, die du auf die lange Bank schiebst, die findet der Teufel cool, weil die machst du eh nie. Ja. Und deswegen setz die Dinge einfach um. Wir kommen zum letzten Punkt, das ist wirklich Punkt Nummer 4. Hier geht es um die Atmosphäre deines Herzens. Und ich glaube, dass das immens wichtig ist. Dass es deinem Herz oder deiner Seele, kannst du auch sagen, ich will es gar nicht so kategorisch trennen, dass du in dir eine Ruhe hast. Ja, und ich habe gemerkt, seit ich gesagt habe, zum Beispiel, die Weihnachtszeit ist für mich nicht stressig und es ist entspannt. Ja, es ist es auch. Und ich möchte noch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, du kennst sie wahrscheinlich, aus Markus 4, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs war. Er hat zu vielen Menschen gesprochen den ganzen Tag, und am Abend sagte er zu seinen Jüngern, hey, lass uns mal ans andere Ufer fahren. Ja, und die haben die Menge nach Hause geschickt, die Jünger, haben gesagt, Leute, für heute ist Feierabend. Sie sind ins Boot gestiegen, Jesus war bereits drin und sie sind weggefahren. Andere Boote sind noch mitgefahren, steht hier drin. Und dann lesen wir, plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf, schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Und Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nun dieser Mann, dass zu ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und diese Geschichte hat mich so an eine Story aus unserem Urlaub erinnert. Und zwar sind wir immer als Familie oftmals als Meer gefahren und ich liebe das Meer. Und es war mir die Challenge, so schnell wie möglich, wenn wir dort waren, das Fahrrad zu schnappen und zum Meer zu fahren. Und immer wenn ich am Meer war, war ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich so auf dieses Meer gefreut. Und so mit den Jahren habe ich irgendwie gemerkt, dieses Meer, was ich gerade vor mir habe, mit diesen tosenden Wellen, spiegelt eigentlich nur diese Unruhe in meinem Herz wider. Ja? Und es macht dich irgendwie nicht happy, weil du merkst, hey, ich habe eine Unruhe in mir drin. Ja, und ich habe gemerkt, wie diese Atmosphäre meines Herzens nicht so ruhig war. Und es hat einige Jahre gedauert, bis sich das geändert hat und bis ich gesagt habe, Gott, ich gehe diese Dinge an. Ja, weil dieser Sturm in deinem Herz manchmal, den kannst du nicht so leicht einfach mal angehen. Beziehungsweise er ist nicht gleich immer vorbei. Du kannst ihn angehen. Und Jesus sagt hier, einfach nur zu diesem Sturm, schweig und sei still. Das sind 3 Worte und die haben total viel Kraft. Und weil Jesus an anderer Stelle sagt, hey, was ihr in meinem Namen tut oder auch das, was ihr tut, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Das heißt, du hast auch die Macht, schweig und sei still auszusprechen über diesen Sturm, der manchmal in deinem Herz tobt, über diesen Sorgen, die kommen. Weil ich glaube, wenn die Atmosphäre in deinem Herz, wenn die Ruhe ist, wenn da Frieden ist in deinem Herz, dann strahlt es nach außen. Und du kannst die Wellen, die so den Tag über dich reinbrechen, die kannst du dann entspannter surfen. Ja? Wenn dein Alltag genauso Chaos ist wie in deinem Herz drin, dann wirst du wahrscheinlich nicht gut überleben diesen Tag. Aber wenn du in dir diesen Frieden hast, der alles übersteigt, wie wir vorher gelesen haben, oder der deinen Verstand übersteigt, dann kannst du auf diesen Wellen vom Alltag surfen. Ja? Das Bild hat mir irgendwie gefallen. Wenn eine Herausforderung kommt am nächsten Tag, vielleicht auch schon heute Abend, dann sag doch einfach mal, ich surfe jetzt auf diese Herausforderung, ja, und probiere es aus. Wie auch immer das für dich aussehen kann. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du, wenn du sagst, hey, ich habe auch diesen Unfrieden vielleicht über auch nur manche Dinge, dann, dass du über diesen Unfrieden aufstehst und aussprichst, dass Jesus Sieger ist. Und du sagst, schweig, sei still, meine Sorgen in meinem Herzen. Ich glaube, wenn du lernst, dass du so ein Friedenssprecher für dein eigenes Herz bist, dann strahlt diese Atmosphäre auch auf andere über. Ja. Die Leute werden merken, hey, jeder rennt so gestresst durch den Dezember, was ist denn eigentlich mit dir los? Ja, du bist so entspannt. Ja. Für die Bergsteiger noch ein Beispiel, wenn du höher steigst auf dem Berg, dann nimmt der Druck, der atmosphärische Druck nimmt ab. Ja. Und es hat mir irgendwie so gefallen, dieser Vergleich, je höher oder je näher du dem Himmel kommst, je näher du zu Gott kommst, desto mehr nimmt der Druck ab. Ja. Je mehr du dich damit bemühst, intensiv Gemeinschaft mit Gott zu haben, desto weniger Druck hast du im Leben. Und ich möchte, dass wir uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir noch mehr Lobpreis gehen und wo du dir echt Zeit nimmst, deine Augen auf vielleicht mal zuzumachen, tief durchzuatmen und einfach mal diesen Frieden von Gott in dein Leben reinzulassen. Wo du anfängst zu sagen, Gott, diese Wellen in meinem Herzen, ich spreche da jetzt deinen Frieden rein in die Situation. Weil ich glaube, dass wir in dieser Weihnachtszeit dazu berufen sind, dass wir Friedensträger sind für die Leute um uns herum. Ja. Und Jesus, ich bete, dass du mit deinem Frieden kommst. Danke, Gott, dass du da warst, da bist und immer da sein wirst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Tröster bist. Du bist unser Helfer, unser Beistand. Und Gott, ich bitte, dass du kommst mit diesem Frieden, der sich tief in unser Herz lagert. Gott, ich bitte, dass jede Angst geht. Vater, Angst, ehrlich zu sein, sich vielleicht dir zu offenbaren. Angst, sich auch nochmal mit dieser Beschämung zu beschäftigen und Schmerz zuzulassen. Und ich bitte, dass du da reinkommst mit deiner Heilung in unser Herzen, Jesus. Weil da, wo falsche Scham von anderen deponiert wurde in unserem Herzen, ich bitte, dass du diese Beschämung jetzt wegnimmst, weil du der Gott bist, der Dinge neu macht und der zerbrochene Herzen heilt.
In der Welt werdet ihr bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Und dieser Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib, regiere in deinem Herz und sei dankbar. Sorge dich um nichts, sondern in allen Dingen lass deine Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird Herzen und Sinne in Jesus bewahren.